Hi und herzlich willkommen zur allerersten Sonderausgabe von By the Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, ein spannendes Finanzthema mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hallo Lars, hallo Sebastian. Wir melden uns hier zu Wort in einer Sonderausgabe, denn ja, am Montag gab es einen aus meiner Sicht richtig harten Sell-off. Jetzt am Dienstag ist die Rede vom Turnaround Tuesday. Und wir wollen heute einfach mal drauf blicken, das Ganze einordnen, auch mal eine Guidance geben, wie wir da jetzt vorgegangen sind, auch wie wir das persönlich erlebt haben. Und mit dem Aspekt möchte ich jetzt einfach mal einsteigen. Und ja, wie geht's euch? Habt ihr graue Haare bekommen?
Nicht mehr. Lars?
Lars. Okay, aber ich glaube, die waren vorher schon grau.
Also ich habe keins mehr, als ich vorher hatte. Ich bin das genauso entspannt
Richard
wie bei der
Gere.
Letzten Aufnahme.
Das ist der Richard Gere-Look. Sorry, wenn ich dazwischen rede.
Alles gut.
Sorry.
Also bei mir ist die Lage entspannt.
Hallo, wen meinst du hier mit Richard Gere? Der Mann ist über 70.
Ja, aber ich glaube, der war mit 50 auch schon grau.
Okay,
und
ja.
sah super aus. Also meine Mutter hat geschwärmt.
Dann lassen wir das so stehen.
Das war's.
Okay. Ja, also, das war's. Nee, Sebastian, sorry.
Ja, leg los, Sebastian.
Ja, also ich muss euch sagen, ich habe es gerade gesagt, ich bin genauso entspannt wie letzte Woche. Also wir hatten letzte Woche ja so nach unserer Aufnahme am Freitag auch schon so ein bisschen gesehen, dass die Märkte dann ins Rutschen gekommen sind, als der amerikanische Arbeitsmarkt etwas geschwächelt hat. Und am Montag dann natürlich aufgrund der Ängste, dass eine Rezession kommt. Warren Buffett hat natürlich auch nochmal Öl ins Feuer gegossen mit seiner Halbierung der Apple-Position. Dann noch Nvidia. Also da war fast klar, dass es am Montag mal richtig klappern würde. Aber richtigen Sell-off oder Crash, was ja einige in den Mund nehmen, das könnte man, finde ich, in Japan schon sagen. Da hatten wir wirklich mal 10% Verlust. Die großen Indizes und so notieren ja aktuell nach der Erholung immer noch weniger als 10% unter Allzeithoch. Also von daher, es ist, finde ich, wichtig, dass wir jetzt das Thema auch mal thematisieren, aber wir sind weit entfernt irgendwie von dem starken Abverkauf. Zumindest jetzt am Mittwochvormittag, wo wir die Aufnahme aufnehmen. Also kann sich ja noch zeigen, ob im Verlauf der Woche oder nächste Woche nochmal neue Tiefs reinkommen, aber für den Moment, ich bin entspannt und wie ihr wisst aus den letzten Folgen, ich mag es ja, wenn es an den Märkten turbulent gibt, dann gibt es was, worüber wir reden können. Und dann gibt es natürlich wieder wirklich tolle Nachkaufchancen. Aber auch da, wir kommen dann dazu, bin ich aktuell auch noch zurückhaltend, weil, wie gesagt, so krass war es jetzt nicht.
Ich habe zu meiner Frau morgens gesagt, was bin ich froh, dass ich nicht mehr hauptberuflich daytrade. Denn solche Tage, Sebastian hat es richtig angesprochen, es war im Laufe des Wochenendes, was im Übrigen auch ein sehr typisches Verhalten ist, einigermaßen absehbar, dass wir Montag schwach eröffnen würden. Und solche Tage waren für mich dann im aktiven Trading Großkampftage. Das heißt, ich bin wirklich um 4 Uhr morgens aufgestanden und habe mir meine Listen zusammengesucht. Denn im Trading gilt und im Daytrading noch viel mehr, du machst das Geld in 10, maximal vielleicht 20% der Marktphasen. Und das heißt natürlich, an solchen Tagen kannst du nicht sagen, ich verabrede mich morgens zum Frühstücken und lasse das alles mal an mir vorbeiziehen, weil sich da enorme Chancen ergeben. Ich habe selber relativ wenig gemacht. Das liegt einfach auch daran, dass ich mich ja einigermaßen, glaube ich, mit viel Kümmern um meine Leser gekümmert habe und versucht habe, so ein bisschen hier die Stimmung auch zu moderieren. Was ich selber gemacht habe, ist tatsächlich am Montagmorgen den Nikkei zu kaufen. Allerdings habe ich den im Laufe des Montags dann auch wieder verkauft, weil wir eine ganz interessante Kombination hatten aus der Nikkei, also der VIX, der Volatilitätenindex in den USA, lag bei über 60. Und da waren wir zuletzt im Corona-Crash, und also mitten in dem Moment, als die ganze Welt stillstand. Und gleichzeitig war der Nikkei in der Spitze, glaube ich, um knapp über 12% im Minus. Und es ist ein extrem typisches Verhalten, dass dann innerhalb des Montags und am Turnaround Tuesday, der heißt nicht umsonst so, eine Gegenbewegung kommt. Das heißt nicht, dass dann alle wieder auf grüne Vorzeichen springen, aber von minus 12%, glaube ich, intraday auf minus 5%, ja, das sind eben auch 7%. Also insofern war es tatsächlich ein ziemlich busy Monday und gestern war auch noch ein bisschen was los, aber wir kommen vielleicht noch dazu, was wir gemacht haben. Ansonsten war ich einfach nur froh, dass ich nicht den ganzen Tag traden musste, weil solche Tage Ich war noch vor dem Trading, hatte ich kein graues Haar. Und so sehr sah ich, so sieht man dann aus nach 2 Wochen Trading. Das sehen jetzt all diejenigen, die es nur hören. Die sehen es nicht, aber ich war nicht immer grau.
Ja, und so entstehen Gerüchte. Also, ernsthaft, ja, ich denke auch, am Wochenende war es absehbar. Also ich denke mal, dass ihr darauf anspielt, dass Krypto sich auch schon ziemlich heftig bewegt habt am Wochenende, genau. Und insofern habe ich auch damit gerechnet, dass es ein bisschen heftiger wird am Montag. Allerdings fand ich zum Teil die Bewegung dann doch schon sehr, sehr extrem. Also ich denke, dass es richtig ist, nicht von einem Gesamtmarktcrash zu sprechen. Ich denke aber auch, dass es zumindest für den Montag partiell erstmal richtig ist, oder von einem partiellen Crash zu sprechen. Weil ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass ja die Bewegungen in Krypto normal sind, die da stattgefunden haben. Ich denke, man kann auch sagen, dass die Bewegungen auf jeden Fall im Nikkei, aber auch vielleicht zum Teil Bewegungen bei Aktien wie jetzt eine Alphabet oder auch eine ASML, das sind ja Schiffe, das sind ja echt Tanker. Und wenn die einfach mal um 6, 7, 8% an einem Tag verlieren, dann finde ich das doch schon relativ heftig. Ich denke aber auch, dass es natürlich jetzt einige Aktien gibt, die sich sehr, sehr gut gehalten haben. Und insofern kann man sagen, also die High-Risk-Assets, die hat es jetzt erstmal erwischt und ordentlich erwischt, auch wenn jetzt natürlich einiges da schon auch wieder gekauft wurde. Aber ich glaube, um mal so einen Ausblick zu geben, dass das noch nicht alles gewesen ist. Also ich glaube jetzt nicht, dieser Turnaround Tuesday, der jetzt ausgerufen wird, hey, das war's jetzt. Und also daran glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns jetzt die nächsten Wochen eher beschäftigen wird. Jetzt nicht in der Vehemenz oder in der Geschwindigkeit. Oder beziehungsweise, natürlich weiß ich das nicht. Aber meine Einschätzung ist, dass wir jetzt erstmal in eine Bewegung reingehen, die in der Tendenz abwärts gerichtet ist. Aber ich glaube, dass das eine gute Entwicklung ist. Ich fände es nur besser, wenn die ein bisschen geordneter vonstatten geht, also nicht so schnell. Und da können wir auch drüber sprechen, weil ich glaube, Lars sagt oder hat schon mal gesagt, ja, also schnelle Bewegungen sind eigentlich besser, weil die leichter zu handeln sind. Ich fände das, wenn das so scheibchenweise jetzt erstmal abgetragen werden würde, fände ich persönlich das besser. Und ja, das gebe ich jetzt einfach mal rein an euch. Wie seht ihr das?
Schnelligkeit, ich bin dabei, Lars. Wenn das schnell abgearbeitet wird, hast du es hinter dir. Der Schmatz ist durch, du kaufst nach und die Sache ist erledigt. Aber ich bin jetzt nicht so überzeugt, ob wir wirklich jetzt eine längere Abwärtsbewegung bekommen. Also natürlich diese Woche, nächste Woche wird entscheiden. Gehen wir mal einfach charttechnisch ran. Wenn wir die Tiefs rausnehmen, dann gehen wir in Korrekturmodus rein. Dann gehen wir vielleicht sogar in den Bärenmarkt irgendwann rein. Also da müssen wir gucken. Aber das Spannende ist, dass am Montag bei diesem Abverkauf, ich habe mal gestern in den Goldman Sachs Flow Report reingeguckt, und Goldman hat wie viele Banken ein Flow Desk, das heißt, die beobachten die Ströme, also wie viel Geld geht in ETFs rein, geht raus, was geht in Krypto rein, in Gold und so weiter. Und am Montag hat sich ein Verhältnis gezeigt, dass etwa 1 Milliarde Dollar von Privatanlegern im US-Markt verkauft wurden, also sind panisch rausgegangen. Auch interessant, weil ja während der Corona-Zeit die Privatleute tendenziell richtig waren mit dem Nachkauf und dem Halten. Und die Institutionellen, die sind massiv mit 14 Milliarden reingegangen. Also für die war das eher so ein, ja, wir hatten schon früher in den Ausgaben darüber gesprochen, dass ja viele Institutionelle viel Geld im Geldmarkt geparkt haben. Die Zinsen in den USA werden fallen, das heißt, das Geld wird irgendwann arbeiten müssen. Und die sind jetzt massiv zumindest mal reingegangen. Also das ist für mich zumindest ein Indiz, dass der institutionelle Sektor davon ausgeht, es war eher eine Eintagsfliege. Aber um deine These zu untermauern, Timo, vieles in meinen Augen hängt jetzt auch einfach am Carry Trade. Also da gab es in meinen Augen richtig Panik am Montag, auch übers Wochenende teilweise. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen. Also Bloomberg hatte gestern mal versucht hochzurechnen, wie groß der Carry Trade ist. Wir reden von Billionen. Wir reden auch wahrscheinlich davon, dass die japanische Regierung mit ihrem eigenen Pensionsfonds der größte Carry Trader von allen ist, weil sie sich selber billig in Japan verschuldet haben und über die Hälfte der Kohle in den USA investiert. Also je nachdem, ob da jetzt eine Beruhigung eintritt oder eher nicht, wird sich die nächsten Tage entscheiden, was passiert.
Aber die Zinsdifferenz ist ja gar nicht so krass gerade. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bank of Japan wirklich geguidet hat, hey, wir machen auf jeden Fall noch was, wir schrauben weiter nach oben.
Der Yen ist das Problem. Wenn der Yen weiter aufwertet, hast du natürlich auch, du hast ja von zwei Seiten Druck. Du hast die Fed.
Ja, ja, klar, aber warum sollte der Yen jetzt weiter aufwerten, wenn das Zinsniveau jetzt auf dem Level gehalten werden würde oder nur leicht steigen
Also wenn
würde.
Jetzt Leute aussteigen und sagen, wir haben Panik und lieber gehen wir mal raus. Ich meine, schau dir den Yen an. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, um die 12% Aufwertung jetzt in diesem Jahr, das ist ja am Devisenmarkt, ist ja krass. Also es ist ja wirklich. Und wenn da jetzt Leute sagen, Pensionsfonds, also gerade auch, wie gesagt, Japan und der Pensionsfonds, wenn die sagen, oh, da kriegen wir aber richtig Druck, lass uns mal hier mal 200 Milliarden rausnehmen, dann hast du so eine Spirale, die auch wie in der großen Finanzkrise losgeht. Der Erste erkennt's, verkauft seinen Schrott ab, der Nächste erkennt's und irgendwann hast du halt eine Abwärtsspirale. Also mag auch sein, die Wogen glätten sich, aber das halte ich momentan für das, den wichtigsten Faktor, den es zu beachten gilt.
Dem stimme ich zu, weil der Carry Trade etwas ist, was sich seit 20 Jahren aufgebaut hat. Man muss nicht gucken, wo haben wir, wo ist der US-Dollar zum japanischen Yen hergekommen, vor 12 oder vor 18 Monaten und sagt, naja, wir haben ja schon relativ viel abgebaut, sondern wir sprechen hier über Milliardenbewertungen, über Milliardenströme in einem Billionen-Trade. Das ist der Funding-Trade schlechthin gewesen und das schon seit der Jahrtausendwende. Und wenn man sich die Entwicklung des US-Dollar und auch des Euro zum japanischen Yen anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass selbst bei dieser brachialen Bewegung, ich kann es jetzt, wir müssen nochmal die Bloomberg-Daten abwarten, die haben da in der Regel, bereiten die das ganz gut auf. Aber es würde mich wundern, wenn wir mehr als 10% oder 15% des Carry-Trades rückabgewickelt hätten. Denn es gibt natürlich auch Adressen, die müssen nicht sofort reagieren und die werden gegebenenfalls in eine Erholung hinein dann darauf reagieren. Und wenn wir uns den Nikkei anschauen, und der bewegt sich sehr ähnlich, dann hat der ja vom Tief, Stand jetzt, vormittags 9.17 Uhr, hat der ja fast 20% aufgeholt. Der ist also kurzfristig, wenn man so will, schon fast wieder überkauft. Ja, das heißt nicht, dass wir dann nochmal die Tiefs unterschreiten. Das wird meines Erachtens auch, so wie Sebastian gerade angedeutet hat, schon sehr wichtig. Wir hätten dann nämlich per Definition eine echte Korrekturbewegung. Also abwärts, aufwärts und dann geht es weiter runter. Und man muss jetzt nicht sagen, es sind alles nur Privatanleger, die auf sowas gucken. Das sind also, ob man die letzten Tiefs unterschreitet, das fällt also auch schon großen Adressen auf. Und von daher, Timo, du hast ja gesagt, Ausblick. Ich bin momentan auch eher verhalten. Zumindest in Risikopositionen habe ich jetzt keine ganz große Eile, jetzt schon wieder was aufzubauen. Ich habe sogar in den Rebound hinein ein klein bisschen was verkauft. Weil in solchen Marktphasen die erste Frage eigentlich nicht lauten sollte, wie hole ich jetzt das Maximale raus, sondern wie gehe ich mit gesundem Nachtschlaf und einigermaßen geschützt und ohne Gefahr eines ganz großen Drawdowns durch diese Phase durch. Das gilt insbesondere im aktiven Handel. Im langfristigen Portfolio, damit wir das mal als Disclaimer ranpacken, ja, da fängt man natürlich nicht an, seine ETFs zu verkaufen, um zu sagen, ja, ich kaufe dann tiefer nochmal ein. Und das gilt auch für langfristige. In meinem langfristigen Depot habe ich gar nichts gemacht. Ich habe zugekauft. Das kann ja auch sein, dass es nur eine kleine Korrektur wird. Gar kein Problem. Aber ja, ich glaube, Timo, du gibst deinem Depot einen anderen Namen. Dieses Depot, dieses strategische Depot oder wie heißt das?
Core Satellite, das klingt
ja,
einfach.
Ja, Satellite, genau. Also da, wo du mal ein bisschen aktiver bist. Da fühle ich mich mit einer Cash-Quote ganz wohl. Und ein Thema müssen wir auch nochmal reinbringen und darauf wäre der Markt überhaupt nicht vorbereitet. Ja, das wird immer als letztes genannt, plus Sorgen vor einer Eskalation im Nahen Osten. Da sind Akteure am Werk, am Werk, wie wir Dortmunder sagen, denen man, ja, also die, ich will nicht sagen, dass sie unzurechnungsfähig sind, aber die, Es macht schon ja für jeden Außenstehenden so wenig Sinn, was da passiert, wenn einer tatsächlich auf die Idee käme, erstmals in der Geschichte auf so einen Knopf zu drücken, das hätte sicherlich Eskalationspotenzial. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil es bisher eben auch nicht passiert ist, aber all das sind eben eine ganze Menge Unsicherheitsfaktoren. Da muss man jetzt nicht all in gehen.
Und ich hatte es gestern auf LinkedIn noch gepostet, mit der Überschrift, vielleicht ist der August einfach Kacke. weil die Saisonalität im August und September ist ja auch nicht aktienförderlich, muss man auch dazu sagen. Also wir haben ein ganzes Bündel an widrigen Umständen, die aktuell einfach draufdrücken. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie der Markt sich durchkämpft. Aber ich hatte es diese Woche in der Statistik mal gepostet in dem Video. Wenn wir nur mal davon ausgehen, es ist jetzt eine kleinere Sommerkorrektur, dann kann es gut sein, dass der Markt am Ende des Jahres im Plus steht. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wenn wir natürlich in den Bärenmarkt jetzt richtig reingehen, dann ist natürlich eher Timo mit seiner konservativeren Einschätzung hat recht. Weil dann, also ich bin relativ positiv gestimmt, will ich noch sagen, weil es bis jetzt immer funktioniert hat. Aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie, ich habe jetzt noch nicht groß nachgekauft, nur mal ein bisschen selektiv. Aber ich würde mich nicht beschweren, wenn wir wirklich mal günstigere Bewertungen kriegen, wenn es nochmal 10%, 20% runtergeht, wenn mal Luft rausgeht. Wir hatten auch am Montag, also ich mach's mal kurz, aber am Montag eine spannende Lage. Vormittags, wenn ihr reingeguckt habt, Krypto schwach, viele Aktien schwach, Gold sehr stabil. Und Richtung Mittag europäischer Zeit hat man gesehen, wie der Druck bei Gold sich aufbaut, wie die Gewinne von Gold verschwunden sind und Gold dann auch so 2-3% im Minus war, sich dann wieder erholt hat. Aber da hat man gesehen, dass jetzt der Druck reinkommt von Margin Calls, also von Leuten, die auf Kredit spekulieren und dann irgendwo Nachschusspflichten hatten. Und dann verkaufst du natürlich das, was noch irgendwo in dem Gewinn ist. Und das war Gold. Aber daraus hat sich zumindest keine heftigere Bewegung ergeben, weil das ist auch immer so ein Garant innerhalb der Marktstruktur, wenn der Druck steigt aufgrund dieser auf Kredit eingegangenen Position, dann kann es natürlich noch mal ein ganzes Stück nach unten gehen. Aber auch das wurde bisher abgefangen.
Also um es nochmal zu sagen, ich denke nicht, dass wir jetzt in den Bärenmarkt reingehen. Also das wollte ich damit nicht ausdrücken, aber ich glaube schon, dass das jetzt erstmal eine wochenlange Phase wird, vielleicht monatelang, keine Ahnung, wie lange das dauert, aber das, was jetzt am Montag da passiert ist, ich glaube nicht, dass das halt jetzt einfach nur so ein schwarzer Tag war. Dann kommt der hier Turnaround Tuesday und dann ist die ganze Sache wieder ausgelöffelt. Das denke ich definitiv nicht. Und was ich nur wünschenswert fände, wäre, wenn jetzt nicht nochmal irgendwie ein schneller Rutsch nach unten käme, sondern wenn es so langsam sich abbauen würde, wir immer wieder so Wochenschlusskurse sehen, die ein bisschen unter dem alten Niveau und so weiter sind, das fände ich gut, weil ich glaube, damit könnte man aus meiner Sicht einfach besser umgehen. Also ich zumindest. Also ihr zwei seid da anders, aber oder blickt da anders drauf, aber das ist ja auch
mir
gut.
Mir wäre es wurscht, ob es, sagen wir mal, so eine Salami- oder scheibchenweise Korrektur gibt, aber ich glaube, psychologisch für die meisten ist, wenn es einmal abgearbeitet ist und du hattest gar keine Zeit zu reagieren, vielleicht besser, als wenn dein Geld jede Woche so peu à peu weniger wird und dann doch, weißt du, so das Zittern aufkommt, gehe ich doch raus. Ich weiß nicht, wie viele Zuschriften ich schon bekommen habe, ihr wahrscheinlich auch. Jetzt rausgehen und in 5 Wochen billiger nachkaufen. Nee, also
Ich glaube, die Rasanz ist eher das, was vielen Angst macht. Vielleicht gibt es jetzt aber auch ein Lager, die sagen, hey, diese Rasanz nach unten, das ist gerade das, was Spaß macht, weil genau dann weiß ich, okay, jetzt Panikkäufe, so in Anführungszeichen.
Also Timo,
ich persönlich finde, dass...
Ja, Entschuldige, aber wir sind in dem Fall, glaube ich, nicht so weit auseinander. Also die, insbesondere die Aktien, die den Markt getragen haben, haben doch eine recht heftige Korrektur erfahren. Und dass wir jetzt eine so schnelle Branchenrotation erfahren, dass dann andere Aktien, es haben sich ja einige Aktien ganz hervorragend gehalten, also die klassischen Defensiven, wir hatten gestern ein Webinar, Coca-Cola hat, glaube ich, ein neues Hoch gemacht. Ja, da gehst du dann, also es gibt ja durchaus Aktien, die dann in einem Portfolio auch laufen, nur haben eben nicht von unseren Zuhörern, glücklicherweise, weil wir oft genug drüber sprechen, haben eben viele kein diversifiziertes Portfolio, sondern sagen, ja, was soll ich denn noch außer Halbleiter und KI kaufen? Die gehen doch sowieso. Und sie hatten in den letzten Monaten ja auch oft recht. Aber das ist natürlich in einem langfristigen Portfolio keine Strategie, nur auf ein oder auf zwei Sektoren zu setzen. Und unter dem Aspekt, wenn aus so einem, na, ich nenne es mal Narrativ, so schnell die Luft abgelassen wird, selbst wenn es KI ist, der ganz große Mega-Hype, wo aber die allermeisten auch nicht in 2 Sätzen erklären können, welche Unternehmen außerhalb der Cloud- und Chip-Anbieter denn hier wirklich gerade mit KI Geld verdienen. Ist gar nicht so einfach. Also es gibt schon auch noch einen KI-Teil, in dem ganz viel Fantasie drin steckt. Und die Werte sind teilweise heftig abverkauft worden. Und zumindest mal in der Vergangenheit war es dann selten der Fall, wenn da dann erstmal diese Ernüchterung eintritt, dass die Werte dann gleich wieder steigen. Und das gilt meines Erachtens auch für den, na sagen wir mal, Hype-Teil von KI. Ja, Data Center und Energieinfrastruktur, das ist ja eigentlich ein Thema, was größer ist als KI. Also das wird uns so oder so beschäftigen und deswegen finde ich diese Infrastrukturausrüster auch ein bisschen spannender. Aber nee, ich bin gar nicht so weit weg von deinem Standpunkt. Es wird sehr davon abhängen. Deswegen können wir in der Ausgabe am Sonntag vielleicht schon mehr sagen, noch mehr vielleicht in der Woche darauf, was jetzt passiert. Also diese brachialen Bullenmärkte kaufen dann sofort wieder solche Korrekturen. Wenn das aber jetzt so eine Gegenbewegung wird und dann ein bisschen, na, ich nenne es mal Dümpelei, dann könnte das sein, dass es das ein bisschen länger beschäftigt. Nicht Jahre wahrscheinlich, aber vielleicht schon ein paar mehr Wochen.
Kurze Unterbrechung, aber es ist super wichtig, denn wenn ihr wissen wollt, ob Nvidia ein Kauf ist, wie es bei Tesla weitergeht, was VW so als Aktie in den nächsten Monaten machen wird, ob Lithium ein Comeback feiern wird, wie Uran weiterhin sich entwickeln wird und vor allem, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir mal wieder einen Gast einladen, dann lasst unbedingt ein Abo hier vom Kanal da, denn diejenigen, die ein Abo haben, werden natürlich als Erste informiert. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter.
Also mein persönliches Traumszenario wäre, und dann komme ich auch gleich mal darauf zu sprechen, was ich jetzt bislang umgesetzt habe und was ich auch vorhabe. Mein persönliches Traumszenario wäre, das beschäftigt uns jetzt ein paar Wochen, geht aber eher in der Tendenz langsam nach unten, kann aber auch durchaus meinetwegen auch ein bisschen weiter nach unten gehen, also ohne jetzt irgendwie großartig den sozusagen in Bärenmarkt-Terrain oder sowas vorzustoßen, weil das muss ich nochmal ganz kurz sagen. Ich glaube, dass wir weiterhin bullish sind und klar, da könnte man jetzt auch sagen, ja, vielleicht ist ja der Wunsch der Vater des Gedankens, aber sorry, ich kann mir trotz dieser ganzen Gemengelage, trotz dieses etwas toxischen Mixes, der jetzt irgendwie vielleicht kurzfristig das Narrativ am Markt ist, kann ich mir ehrlicherweise kein Szenario vorstellen, wo wir in einem Jahr nicht an den Aktienmärkten höher stehen, als wir es heute tun. Und so, also Traum-Szenario Abverkauf durchaus ein bisschen weiter runter, weil das, glaube ich, gibt dann wieder ein bisschen mehr Luft sozusagen auch wieder nach oben. Und was habe ich bislang gemacht? Ich habe noch nichts gekauft. Ich habe ein bisschen reine gemacht im Portfolio. Also einerseits habe ich mich in zwei Werten ausstoppen lassen. Das war PayPal und das war Solana. Bei Solana habe ich eine halbe Position am Freitag noch irgendwie mit einem Gewinn realisiert. Dann am Wochenende wurden Stops gerissen. Dann habe ich die Albemarle, habe ich schon in der letzten Woche rausgeschmissen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo ich mir auf die Schulter klopfen sollte. Da hätte ich mich schon viel früher ausstoppen lassen müssen, habe ich ja hier schon mal gesagt. Und ich hatte echt viel Krypto im Portfolio. Also ich hatte um die 15%. Das ist zum Teil auch dem geschuldet, dass da sehr große Gewinne aufgelaufen sind. Und tatsächlich habe ich die jetzt auch erstmal realisiert. Also das bedeutet, ich habe da jetzt erstmal netto ansehnliches Cash aufgebaut und fühle mich damit jetzt ehrlicherweise ganz wohl. Weil
du hast kein Krypto mehr?
Ich habe jetzt aktuell habe ich nichts.
Nee. Wozu reden wir denn dann hier jede Woche?
Dann verkaufe ich auch.
Wir haben mal in Krypto zumindest eine Basisposition einfach immer laufen lässt. Du kannst sonst nicht teilnehmen an diesem Spiel, wenn du sagst, ich time das. Ich meine, ich rede mir hier den Mund fusselig. Ich bin kurz davor, einfach abzubrechen. Weil du das nicht weißt. Was passiert denn? Im Übrigen ist Solana steht mal eben, weiß ich nicht, 27% höher als vorgestern.
Ja,
aber ich will jetzt hier gar kein Salz in die Wunde streuen. Aber du brauchst eine kleine Position, die du einfach laufen lässt. Ja, also du, Sebastian braucht die nicht. Der ist auch sonst glücklich im Leben. Das braucht er.
Aber der hat
der braucht seinen MS-Schal und seinen...
Der hat
alles gut.
Hättet ihr mal gedacht, dass ich kryptomäßig vor alles, Timo bin in diesem gut. Podcast?
Ach, du hast also was und Timo hat nichts
ich
mehr.
Ich lasse meins langfristig laufen, mir ist das wurscht.
Hey, aber dafür habe ich jetzt Gold. Dafür habe ich jetzt Gold, Leute. Also.
Ich gehe jetzt auch.
Graue Haare, der Mann. Noch grauere Haare als vorher.
I'm done.
Wahrscheinlich kommt er zurück und da ist nichts und mehr.
Und tschüss.
Ah, das ist jetzt
ich mache jetzt meinen eigenen Podcast.
Das hast du doch schon.
Achso, den hört ja keiner.
Also, nochmal. Ich habe tatsächlich gerade nichts mehr an Krypto, dafür ziemlich viel Cash. Und damit fühle ich mich jetzt erstmal auch ziemlich wohl, weil egal, ob der Markt jetzt steigt, dann also quasi in den steigenden Markt mit Momentum wieder reinzugehen, ist genauso schön wie quasi jetzt vielleicht nochmal so einen Abverkauf zu erleben. Und besonders, ich habe einiges auf der Watchlist und das werde ich jetzt zwar nicht alles hier kommunizieren, aber ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen über einige neue spannende Titel in meinem Portfolio sprechen.
Ganz kurz nur, bevor ich Sebastian lasse. Ich hätte eigentlich vor der Sendung gedacht, als wir überlegt haben, wir machen das heute, dass ich Sebastian fertig mache. Aber
probier's.
Als ob es das Gleiche ist, zu sagen, ich fühle mich mit Cash wohl und ich kaufe in steigendes Momentum wieder hinein. Das heißt, du würdest gegebenenfalls Bitcoin kaufen. Ich nagel dich jetzt einfach mal drauf fest, weil das vielleicht so der Gedanke ist. Wenn sie dann über 60.000, 65.000 US-Dollar ansteigen. Also hast du einen Plan für den Wiedereinstieg oder, und das gibt's ja auch, dass du sagst, hey, ich bin auch ein Happy Camper, wenn ich eben keine Krypto-Positionen habe, dann finde ich woanders mein Glück.
Also von Krypto war ja jetzt quasi gar nicht unbedingt die Rede. Also ich könnte mir, also ich werde Ethereum höchstwahrscheinlich nicht mehr kaufen. In Bitcoin könnte ich mir einen Wiedereinstieg vorstellen. Ich hätte zumindest ein Kursniveau, was ich nach unten hin definiert habe, was aus meiner Sicht einigermaßen spannend wäre. Das wären so 48.000 Dollar, habe ich mir da jetzt einfach mal so notiert. Da könnte ich mir vorstellen, nochmal eine Position Bitcoin einzusammeln. Ethereum fand ich einfach zu schwach jetzt, irgendwie schon seit Monaten. Solana habe ich mir ehrlicherweise noch keine echten Gedanken dazu gemacht. Und ich glaube aber, dass Bitcoin bei mir tendenziell eher auch nicht im Core-Portfolio drin wäre, sondern dass das eher etwas immer sein wird, was im Satellitenportfolio drin ist. Auch wenn jetzt alle Bitcoin-Leute wahrscheinlich sagen, ja, der hat Bitcoin nicht verstanden. Nee, das ist mir aber auch komplett wurscht irgendwie.
Ja, genau.
Also das kann ja jeder so machen, wie er will. Ich bin bislang auch ehrlicherweise ohne Gold ganz okay mit meinem Portfolioaufbau zufrieden gewesen. Find's jetzt aber gerade jetzt irgendwie auch gut, eine Position zu haben. Und ich habe es eben nicht physisch, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, sondern auch als ETC-Position. Also ist ein anderer Case, als quasi jetzt das Gold zu nehmen wie Sebastian und das halt physisch zu lagern. Wobei du, Sebastian, natürlich auch nicht nur diesen Versicherungsschutzfall hast, sondern dass das bei dir natürlich auch eine Rendite-Asset sein soll.
Ganz genau.
Und ja, keine Ahnung. Also ich fühle mich jetzt auch ehrlicherweise nicht so richtig fertig.
Alles klar. Du siehst auch weiterhin entspannt aus. Und am Ende des Tages kommt es einzig und allein darauf an, im Leben entspannt und glücklich zu sein.
Das hast du schön gesagt.
Well, hier, schau mal. Ich habe jetzt auch so ein bisschen graue Haare bekommen. Aber erst in den letzten zwei Minuten.
Ich mach's mal kurz.
Okay, ich höre wieder auf.
Aber du wirst es nicht glauben, Timo. Ich habe am Montag Bitcoin nachgekauft. Aber ich sehe es halt langfristig.
Also, ach so, die habe ich das
wahrscheinlich
also
mir verkauft.
Okay.
Auf jeden Fall. Die ganzen 10 Stück.
Okay. Ja, schön wär's. Nee, aber das war ganz gut. Also ich habe ein bisschen, wie gesagt, aus ein paar Positionen wurde ich ausgestoppt und bei Bitcoin Ethereum ist es nicht ganz richtig. Da hatte ich auch eine kleine Satellitenposition, aus der ich mit einem kleinen Verlust rausgegangen bin. Aber ich hatte in beiden Positionen, Bitcoin habe ich einen Verdoppler mitgenommen und Ethereum dann in der großen Position noch immerhin 50%. Und ehrlicherweise ist das doch jetzt auch okay. Also ich habe jetzt Gewinne eingefahren, ich habe Geld verdient. So.
Es ist doch immer wichtig, der Plan.
Drin. Und wie gesagt, ich habe
auch der Plan, Timo, den man hat. Wenn du sagst, und das finde ich gut, ich habe das eher im kurzfristigen Bereich, auf Wochen, Monate und geht dann raus. Na klar, problematisch wird es immer nur, wenn man sagt, ich will Bitcoin 10 Jahre halten und wenn der Preis 10% fällt, dann ist es auf einmal nicht mehr so cool. Also ich habe mal noch einen psychologischen Trick für alle, die am Wochenende oder spätestens am Montag unruhig wurden. Gerade wenn man mal die großen Aktien anguckt, eine Nvidia, eine Amazon oder wenn man auch ein S&P 500 anguckt oder ein MSCI World oder was auch immer. Und wenn man dann natürlich am Montag mal in irgendeiner App drauf schaut und da steht irgendein minus 5%, 10% und so weiter, dann sieht es total dramatisch aus. Aber wenn man sich dann mal einen Wochen- oder Monatschart anschaut über 10, 20, 30 Jahre, dann hat der Montag gar keine Bedeutung gehabt in diesem ganzen Konvolut an Kurssteigerungen. Also das kann auch sehr beruhigend sein, weil das die Aktie noch gar nicht gemerkt hat. Also von daher finde ich mal so einen Schritt zurückgehen und sich rauszuziehen vom Tagesgeschäft und eben nicht sekündlich drauf zu gucken, ob da 5, 6 oder 10% Minus steht.
Also im Core-Portfolio bei mir gar nichts gemacht. Also die ETFs sind weiter da, die Sparpläne laufen, die Alphabet ist weiter da. Also alles wunderbar. Und bei Ethereum und Bitcoin war das so, dass das ja eigentlich bei mir eine Satellitenposition war, die aber irgendwie ein bisschen in diese mittelfristige Verwaltung reingekommen ist. Einfach weil ich dort immer so ein bisschen angefüttert habe in diesen Seitwärtsphasen. Da gab es ja bei Ethereum im letzten Sommer eine Seitwärtsphase. Bitcoin habe ich auch immer wieder irgendwie so angefüttert bis 40.000, 44.000 oder so. Und dann erstmal nichts gemacht. Und insofern habe ich das jetzt erstmal dann so weiter laufen lassen. Aber ich habe mir gedacht, hey, weiß ich nicht. Also am Montagmorgen, und du hast ja das Wochenende dann auch mit beobachtet, wusste ja niemand, wie weit das jetzt noch irgendwie runtergeht und ob das jetzt einfach durchrauscht. Das muss man ja jetzt auch mal klar sehen. Also meine Entscheidungsgrundlage war der Montagmorgen. Und da habe ich halt gesagt, okay, nee, ich fände das jetzt besser für mich persönlich, wenn ich da jetzt diese Gewinne realisiere.
Punkt.
Bam. Also, kann man jetzt, also...
Ja, finde ich gut.
Ehrlich. Ich bin mal gespannt auf die Kommentare. Also,
mir sind ein bisschen die Hände gebunden natürlich. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was ich alles gemacht habe. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich den Biotech ETF habe ich hier ja auch schon vorgestellt, dass ich ziemlich bullish bin für Biotech. Mit dem bin ich zwar im Gewinn, aber eigentlich kaufe ich im Gewinn liegend gerne nach. Der bildet letztlich den Nasdaq Biotech Index ab. Da sind wir 6-7% runtergekommen. Da habe ich nochmal nachgelegt. Bei einer Shell habe ich etwas nachgelegt. Öl war sehr schwach. Die Ölwerte halten sich relativ gut. Und kleiner Dank an Sebastian. Der hatte hier, glaube ich, mal Wirehäuser, ja, könnt ihr euch noch erinnern,
ja.
Vorgestellt. Die haben, glaube ich, war meine Antwort, dass die charttechnisch sehr interessant aussehen. Und darauf habe ich...
Wald haben die, ne?
Genau, einer der größten Waldbesitzer Nordamerikas.
Genau, und die haben, weil es für mich tatsächlich... Also Sebastian hat mich quasi drauf gestoßen und ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, Mann, die Unterstützung sah ganz interessant aus. Und seitdem sind sie um 10 oder 11% gestiegen. Und das war so eine Position, wo ich dachte, natürlich, ja, also von der Branche her hat die Bewegung jetzt am Montag damit erstmal nichts zu tun. Aber ich dachte, okay, Rezessionssorgen und, vielleicht ist das eine ganz geeignete Position, um ein bisschen Cash aufzubauen. Und deswegen habe ich die dann wieder verkauft. Danke, Sebastian.
Gerne.
Ja.
Folg mir für mehr Tipps auf YouTube.
Komm jetzt in meine Gruppe.
Ich mach's auch mal kurz. Also ich hatte gerade gesagt, Timo...
Ich hätte da einen guten Namen, genau. Tradermacher.
Ich hatte Bitcoin nachgekauft. Ich habe Schwellenländer, also MSCI Emerging Markets, ganz langweilig noch eine Extrarate reingeworfen, weil die Schwellenländer ja richtig krass am Montag abgestraft wurden. Also auch, wenn man mal schaut, nicht nur Japan, das war auf allen, ja, in allen Medien, aber auch Taiwan, Südkorea, 8-10%. Also da kam richtig Druck rein. Vor allem, weil der Carry Trade ja nicht nur aus Yen und Dollar besteht, sondern teilweise auch Yen und mexikanischen Peso und anderen Währungen. Also da habe ich ein bisschen nachgelegt und ein bisschen was bei Apple und Amazon. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt noch auf der abwartenden Haltung und guck einfach mal. Also Timing, wir werden es nie wissen. Aber wenn der Markt sich jetzt stabilisiert, dann habe ich noch eine ganze Menge an Aktien, also auch gute Dividendenwerte, wo ich ein bisschen nachlegen würde. Eine Amex finde ich zum Beispiel ganz spannend mal aktuell und noch ein paar andere. Aber wenn wir jetzt die Tiefs nochmal rausnehmen diese Woche, dann würde ich sogar noch ein Stückchen warten. Aber ich war schon etwas aktiv, könnte man sagen. Aber es ist jetzt nicht diese Aktivität wie im Corona-Crash, wo du mal 30% in 4 Wochen verlierst. Und wirklich, da war all in an Cash, was irgendwo greifbar war bei mir.
Und ganz kurz noch bei mir, wie gesagt, ich habe noch nichts gekauft, tatsächlich auch noch nicht die ASML, die hätte ich eigentlich kaufen wollen und auch sollen. Bei 700 hatte ich ja hier auch kommuniziert, ehrlicherweise habe ich es nicht geschafft, weil ich am Montag dann halt einfach morgens in Interviews drin war und dann also auch noch ein Video gedreht habe für den YouTube-Kanal und ja. Aber mal sehen. Also, das kann ich schon mal kommunizieren. Also, die ASML, die wird definitiv bei mir im Depot landen. Und
genau. Schauen wir das als so Thema. Ich merke gerade, es fällt uns ja super schwer, uns auf 30 Minuten zu reduzieren. Wir sind halt einfach Stundensprecher. Aber sollen wir nicht mal als Thema mitnehmen, Timo, weil ich es total spannend finde. ob man, so wie Sebastian bei Bitcoin, einfach sich eiskalt die Limits reinlegt, weil man eben nicht davon abgelenkt werden möchte, was der Markt drumherum macht, weil die Nachrichten sind ja immer schlecht, wenn irgendwas fällt, oder ob man auf eine gewisse Art und Weise doch abwartet. Ich finde es ein total spannendes Thema, ob man die Emotionen bei solchen Nachkäufen vielleicht komplett, ach so, ich darf ja immer zwei Themen selber mitbringen, ne? Dann bringe ich die einfach schon mal mit für Sonntag.
Lass uns das besprechen.
Ja, cool. Lass uns das machen. Ja, gut. Alright. Also, halbe Stunde war eigentlich hier angesetzt und geplant. Jetzt sind wir bei 35 Minuten. Ich glaube, diesen kleinen Überzieher, den könnt ihr verschmerzen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Lasst doch unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung da dafür, dass wir uns jetzt hier am allerfrühesten Mittwochmorgen um 9 Uhr zusammengesetzt haben, um dieses Ding hier für euch aufzunehmen.
Anständige Leute machen hier schon Mittagspause und wir raffen uns auf. Ja. Mensch, jetzt mitten in der Nacht.
Lasst du deiner alten Trader-Zeit, wäre jetzt schon ein halber Arbeitstag rum. Ne?
Ich wäre durch. Jetzt schon, ich wäre durch.
50% der Ernte eingefahren.
Ich hätte mir noch eine Leine auf der Toilette gezogen und den Rest des Tages mit Schirmchen verbracht. Mann, natürlich nur den Vorurteilen nach. Hallo, ich trinke ja nicht mal mehr. So. Also.
So, und jetzt, ja, genau. Also bis Sonntag, da kommen wir wieder ganz regulär und habt eine gute Zeit. Vielen Dank. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Bis dann.